Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts. Fang gleich gut an. Digitalisierung ist für dich. Und heute geht es wieder mal um eine neue rechtliche Regelung. Und zwar, möglicherweise hast du noch gar nichts davon gehört, es geht um das Barrierefreiheitsgesetz, beziehungsweise in Deutschland das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Und dann denkst du, na, was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun? Dann schnall dir an, sehr, sehr viel. Und vor allem, wenn du eine Webseite hast. Heute bei mir zu Gast ist der Manuel Diebosch von Clickbeben. Mit seiner Agentur ist er unterwegs und ist sehr erfolgreich im Bereich der Webseitenentwicklung unterwegs, Marketingumsetzung von Webseiten. Wir kennen uns schon ein paar Jahre. Herzlich willkommen, Manuel, grüß dich.
Hallo Markus, vielen Dank.
Du, erzähl, also du bist ja so gleich gewesen und hast gesagt, du machen wir doch einen Podcast dazu, zu dem Barrierefreiheitsgesetz bzw. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Müssen wir eine Abkürzung einfallen lassen. Erzähl mal gleich los, wen betrifft denn das? Wer muss denn jetzt unbedingt weiter zuhören?
Ja, also zuhören sollten mal alle Unternehmer, die eine Website haben. Also es betrifft sehr, sehr viele Unternehmen. Jetzt kann man sich überlegen, wen betrifft es jetzt direkt? Also wer hat sofortigen Handlungsbedarf? Da sprechen wir in Österreich ab 10 Mitarbeitern. Also Ausnahmen sind nur Kleinstunternehmen, also unter 10 Mitarbeiter, unter 2 Millionen Euro Jahresumsatz oder unter einer Bilanzsumme von 2 Millionen Euro. Also alle diese drei Aspekte muss man im Kopf behalten und auch künftig im Kopf behalten. Das heißt, will man sich natürlich in diese Richtung bewegen, egal welche dieser drei, und vergrößern, muss man das auf jeden Fall im Kopf behalten, dass man sagt, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, habe ich vielleicht in Zukunft ein Problem und das muss ich auch angehen. Warum man es vielleicht auch von Anfang an gleich machen sollte, ist ein Aspekt, den man vielleicht auch nicht vernachlässigen darf. Und zwar ist es derjenige, dass wir sagen, dass es fürs Marketing unabdinglich ist. Einerseits natürlich, weil wir ungefähr von 10% der Bevölkerung ausgehen müssen, die eine solche Einschränkung hat, die es wirklich betrifft. Es gibt auch eine nette Statistik von der Wirtschaftskammer Österreich. Die haben das relativ nett formuliert. Barrierefreiheit allgemein ist essentiell für ca. 10% der Bevölkerung, notwendig für 40% und komfortabel für 100%. Ist natürlich die Wirtschaftskammer, keine Frage. Aber es ist so, dass ich sage, bislang hat es immer wieder solche Vorstöße gegeben, sei es jetzt gesetzlicher Natur oder nicht gesetzlicher Natur. Zum Beispiel, wenn man jetzt Google betrachtet als sehr wichtigen Marketingkanal für sehr viele Unternehmen, ist es so, dass Google in der Vergangenheit oft solche Gesetze dann auch als Qualitätskriterium für Webseiten herangezogen hat. Das heißt, es könnte auch Ranking-Kriterium werden, sozusagen. Ja. Okay. Man könnte jetzt zum Beispiel noch immer eine unverschlüsselte Website haben. Das wäre kein Problem, solange keine Daten irgendwie übertragen werden, ja, und man nichts abfragt. Rein theoretisch ginge das, wenn man alles abdreht, was irgendwie notwendig ist oder gut ist. Ranking-Nachteile wird diese unverschlüsselte Webseite haben.
Okay. Lass uns kurz zusammenfassen. Also wer ist betroffen? Unternehmer mit mehr als 10 Mitarbeitenden oder mehr als 2 Millionen Umsatz oder mehr als 2 Millionen Bilanzsumme? Wohlgemerkt oder. Also eines dieser Kriterien muss zutreffen. Und hat er da auch was damit zu tun, was diese Unternehmen machen? Welche Zielgruppe Sie bespielen? Genau,
also theoretisch betrifft jetzt vor allem einmal im E-Commerce-Bereich den B2C-Bereich. Wenn ich jetzt wirklich sage, mein Angebot ist nur für den B2B-Bereich ausgelegt, dann ist es tatsächlich so, dass man dem auch noch auskommen könnte. Die Frage, die sich dann stellt, und dazu habe ich in der bisherigen Literatur noch nichts gefunden, ist gerade im Jobbereich ist ja Barrierefreiheit auch extrem wichtig und auch dem Gesetzgeber sehr wichtig. Die Frage ist natürlich, was passiert, sobald ich Stellenausschreibungen auf meiner Website habe? Ist das dann noch immer B2B oder ist es dann auch B2C und fällt damit darunter? Dazu habe ich in der Literatur bislang zumindest noch nichts gefunden. Ich nehme mal an, das wird sich dann in den nächsten Jahren ändern.
Ja. Jetzt, glaube ich, wir haben so viel über Rechtliches gesprochen. Kleiner Disclaimer: Wir beide sind keine Juristen, das ist keine Rechtsberatung, sondern es ist eine Beratung oder ein Gespräch einfach von Praktiker zu Praktiker. Gell?
Genau, also wir sind uns als Umsetzer, würde ich sagen.
Wir sind die
Und
Umsetzer, genau. Und bitte informiere dich gerne bei deiner Standesvertretung bzw. bei deinen Juristen über die Details dieser Gesetzgebung. Genau, wir sind die Umsetzer. Dann gehen wir gleich rein ins Was. Was muss man überhaupt machen?
ja, also weil es so viel ist, habe ich mir vorbereitet, dass wenn man jetzt gleich was blättern hört, dann ist es nicht kein Zufall, sondern es ist einfach wirklich viel. Ich will mir trotzdem nur die aller wichtigsten Punkte aufgreifen und man wird daran schon sehen, dass es wirklich umfangreich ist, was man an der Website machen muss. Ja. Punkt 1 ist, man muss mal sicherstellen, dass die Website komplett über die Tastatur bedienbar ist. Klingt jetzt eigentlich relativ einfach, weil ja, soweit ich weiß, gerade zum Beispiel, wenn man jetzt Microsoft als Computerhersteller bzw. Softwarehersteller hernimmt, die ja das schon immer wollten mit dieser Windows-Taste und so weiter, durchgesetzt hat sich es nie so ganz, glaube ich. Aber jetzt ist die gesamte Website, und zwar jede Website im Browser, muss so bedienbar sein, also mit Pfeil- und Eingabetasten und Dropdown-Liste. Und das Wichtige ist auch, es muss das, wo ich mich gerade befinde, markiert sein. Das ist auch ganz wichtig. Also wenn ich jetzt auf einer Website herumsurfe und ich klicke mich so durch, ist es oft so, dass dieser Bereich nicht markiert wird, auf den ich bin. Wenn ich Enter drücke, passiert zwar etwas, aber ich sehe nicht, wo ich Enter drücke. Und das muss sich jetzt auch ändern. Meistens ist das aktuell mit einem Rahmen um das Objekt zu bewerkstelligen. Und man kann das sehr, sehr gut testen und ich möchte da nämlich gleich auch ein bisschen hands-on einen Link in die Shownotes posten, nämlich vom Silktide Accessibility Checker. Das ist eine Chrome-Erweiterung, kann man sich in den Chrome-Browser installieren und kann dann damit testen, ist meine Website hiermit wirklich sozusagen komplett so steuerbar.
Jetzt wird gerade eine Frage dazu. Man kennt sie von manchen Seiten, dass man so auf Barrierefreiheit umschalten hat müssen, können, wollen. Wie ist das da? Muss die dann schon von Haus aus jetzt so sein oder gibt es da irgendwie so eine Auswahl? Will
Man
stylische
kann,
Version, will barrierefrei?
genau, also bei dem, was ich ja umschalten kann, das ist zum Beispiel eine Vergrößerung oder auf einfache Sprache. Aber es muss die gesamte Website, also bei dem Punkt mit der Navigation über die Tastatur, es muss die gesamte Website, nicht erst die umgeschaltete quasi, so bedienbar sein. Also bei dem kommt man nicht aus, bei jetzt zum Beispiel Schriftgrößen oder so oder Kontrasten. Kann man hier, hat man vielleicht Diskussionsbedarf, aber zu den Kontrasten kommen wir dann noch später. Übrigens, was eher bei dieser Bedienbarkeit ein Problem darstellt oder ein Problem darstellen kann, ist, wir haben ja jetzt den Cookie-Banner, spätestens seit der DSGVO gibt es ihn wirklich auf jeder Website in Europa. Und auch dieser Cookie-Banner muss natürlich über die Tastatur bedienbar sein. Es nutzt natürlich relativ wenig, wenn der Mensch mit seinem mit seinem Screenreader und seiner Tastatur nicht durchnavigieren kann, weil er die ganze Zeit nur am Cookie-Banner hängen bleibt. Also das auch so wird, habe ich schon gesehen, dass vergessen wurde, sagt man mal so.
Okay, das von Anfang an zu denken. Gut, jetzt sind wir bei der Navigation mit Tastatur, bei dem Was. Was ist denn da noch?
Ja, das nächste ist, und das ist auch wirklich essentiell, um das für diese Screenreader möglich zu machen, ist eine semantische Struktur dieser Website. Also Semantik heißt ja Wortbedeutung und da beginnt es zum Beispiel damit, dass Webentwickler und auch wir natürlich früher ganz gerne quasi Überschriften auch für grafische Elemente, also für grafische Zugehörigkeit, wenn es gerade gepasst hat. Natürlich nicht, dass man irgendwie macht, aber man nimmt schon mal eine niedrigere Überschrift für einen, zum Beispiel einen Text, der jetzt irgendwo untergeordnet ist, aber das sollte man jetzt nur noch machen, wenn es wirklich immer, zum Beispiel wenn man eine H4 nimmt, dass es wirklich davor immer H1, H2, H3, H4 gibt. Also diese Hs kann man sich vorstellen wie ein Buchkapitel. Kapitel 1, das hat die Kapitelüberschrift. Und dann gibt es das Unterkapitel 1.1, das wäre die H2. Und dann 1.1.1 wäre die H3. Und 1.1.1.1, so wie in einem Dokument, da ist es dann die H4 sozusagen. Und das muss immer alles vorhanden sein. Sonst ist es unsauber für die semantische Auszeichnung und für das Lesen und das Navigieren mit diesen Screenreadern. Und was auch wichtig ist, man kann sogenannte Landmarks setzen, also man definiert Bereiche für den Screenreader, Zum Beispiel, dass man sagt, okay, da ist der Hauptbereich meiner Seite oder da ist die Sidebar und so. Also das sollte man dann auch machen, weil es einfach in der Navigation auch hilft. Und die Leute können dann direkt, wenn sie sofort in den Hauptbereich der Seite switchen will. Also einfache Anwendung, ich suche nach einer Information, lande auf einem Blogartikel. Ich will mich nicht mit der Tab-Taste durch das gesamte Menü klicken, sondern ich will vielleicht direkt in den Main-Bereich springen.
Okay. Genau. Gibt es da inzwischen schon, weil wir gerade bei der Statur gesprochen haben, gibt es da schon Standards, die definiert sind oder die sich durchsetzen, mit welchen Tastenkombinationen man was machen kann?
Genau. Also es ist von Screenreader zu Screenreader manchmal unterschiedlich. Ja? Also, aber wenn man das auch zum Beispiel mal direkt selbst ausprobieren will, man könnte sich, der ist kostenlos, NVDA Screenreader, einfach danach googeln, wir werden ihn auch in den Shownotes verlinken, kann man kostenlos runterladen. Mhm. Und das Ganze damit ausprobieren. Für diese Headings Map, also diese Überschriftenmappe, ob die semantisch und sauber ist, gibt es auch ein Headings Map Plugin für den Chrome-Browser oder Extension für den Chrome-Browser, die können wir auch verlinken. Und so Standard-Tastenkombinationen gibt es nicht, also Tab bis zum Springen zum nächsten Punkt, mit den Pfeilen kann ich rauf runter navigieren, also aber immer von Punkt zu Punkt, also es ist schon sehr umständlich, die Screenreader machen es etwas leichter, wie gesagt, ich empfehle einfach runterladen, mal schauen, ist nicht uninteressant und dann vor allem wirklich auf die Sinnhaftigkeit achten. Klassiker, Newsletter abonnieren, irgendwo mittendrin eine kleine Überschrift, weil man natürlich gerne viele Newsletter-Abonnenten hätte. Das kann dann eine H2, H3, H4 sein, aber die hat natürlich nichts mit dem Dokument zu tun. Das heißt, den Newsletter-Abo sollte gar keine Headings-Überschrift mehr haben, sondern nur noch so ausschauen.
Also nur noch dann nimmt man dann ganz normale Schrift mit, also mit großer Schriftgröße halt dann.
Genau, also man nimmt da CSS, um zu formatieren, quasi um zu stylen und formatieren und muss man halt weg von der Heading, weil ich sage jetzt mal, Newsletter abonnieren wird mit den wenigsten Blogbeiträgen was zu tun haben, außer es geht ums Newsletter abonnieren.
Ja, okay. Ja, da sind wir schon mittendrin, also einiges umzubauen. Ich kann mir vorstellen, lieber Zuhörer, du wirst jetzt schon im Kopf rattern haben, was das alles bedeutet für deine Webseite. Na, wir haben ja noch ein paar Informationen weiter. Schauen wir es uns mal an. Bleiben wir beim Was. Ist noch was wir beachten
muss? Ja, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, sind die Kontraste. Ja. Also man hat ja, sage ich jetzt mal, schon immer einen guten Grafiker generell erkannt, wenn er auf Rot-Grün-Blindheit Rücksicht genommen hat. Also rote Schrift auf grünem Hintergrund und umgekehrt waren noch nie eine gute Idee, sind einfach sehr viele betroffen. Aber jetzt geht's noch stärker und zwar gibt es zwischen zwei Farben eine sogenannte Kontrastrate oder Contrast Ratio, wie die Englischen das sagen. Und zwar die größte ist 21, also zum Beispiel zwischen Schwarz und Weiß, also tiefem Schwarz und ganz hellem Weiß, ist 21. Und die W3C gibt da einfach Elemente vor oder Richtlinien vor für mehrere Level. Es gibt zum Beispiel AAA, also das Beste, was man machen kann, und es gibt AA, das ist das, was man machen sollte. Und ich habe mir das kurz rausgeschrieben. Also man verlangt zum Beispiel ein Verhältnis von 4,5:1 für normalen Text und 3:1 bei großer Schriftgröße, also über 18 Pixel groß. Und bei gefettetem Text, sowie bei Schaltflächen und Buttons, eine Kontrastrate von 7:1. Und auch hier werden wir ein Tool in den Shownotes verlinken, wo man einfach mal seine Farbcodes eingeben kann und das selber austesten kann, wie denn diese Kontrastrate ausschaut.
Sehr gut, sehr gut. Wenn ich es richtig gesehen habe im Vorfeld, kann man in dem Tool einfach mit seiner Pipette über die Farben fahren, dann kann man sich das leicht ausmessen aus der eigenen Webseite.
Genau, kann man aus der eigenen Webseite einfach verwenden, rausmessen und dann sieht man es. Ja.
Sehr gut, wunderbar. Genau. Kontrast haben wir auch abgehackt.
Genau, dann haben wir natürlich klickbare Elemente in entsprechender Größe zu machen, weil natürlich, wenn man eine Einschränkung hat, kann man nicht so genau mit, es ist für Es ist oft gar nicht nachvollziehbar für den normalen User, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen normal, weil er das nicht kennt natürlich, weil mit einer Maus man schon sehr, sehr genau navigieren kann, natürlich mit der Pfeiltaste oder auch mit dem Handy. Aber wenn die Tasten einfach zu weit oder die Buttons zu weit auseinander sind oder zu knapp zusammen sind, zu weit auseinander gibt es nicht, oder zu knapp zusammen sind, dann tut man sich einfach schwer, das zu drücken und zu klicken, und dann ärgert man sich. Das kennt man sogar auch als jetzt ohne Einschränkungen am Handy, oder? Man ärgert sich mit dem Fingertippen daneben, weil die so knapp zusammen sind. Ruft vielleicht an, obwohl man eine E-Mail schreiben wollte oder so. Und das ist schon ärgerlich. Und wenn man jetzt gar nicht die koordinativen Fähigkeiten besitzt, dann ist es natürlich noch viel schlimmer, weil man praktisch keine Chance hat. Deswegen darauf sollte man achten. Dann ein altes Thema schon auch immer wieder sind Bilder. Ja, also man hat ja früher immer gesagt, Google ist der größte blinde User, deswegen haben wir eigentlich sehr viele SEOs, also Suchmaschinenoptimierer, immer sehr, sehr viel Wert auf die Alttexte gelegt und da auch Keywords untergebracht sozusagen, aber mittlerweile bekommt das durch dieses Gesetz auch wirklich Sinn und vor allem auch eine Einschränkung, nämlich indem man sinnlose Bilder nicht mit einem Alterattribut versieht. Also wenn keine Information durch das Bild getragen wird, sondern es ein rein gestalterisches Element ist, sollte man jetzt das Alterattribut leer lassen. Das würde dann auf diesen ganzen SEO-Tools sagen, hier fehlt das Alterattribut, aber man müsste sich ansehen, ist das jetzt zum Beispiel klassischerweise, zum Beispiel manche machen das mit einem Bild, man könnte es auch mit HTML oder CSS direkt lösen, dass wenn man irgendwo einen Kreis haben will und man schreibt drüber sozusagen, ja, dann macht der rote Kreis, den man dahinter legt, wenig Sinn, dass das Ding ein Alterattribut hat, ja, weil es keine Information trägt und kein Bild, das eine Aussagekraft hat. Mhm. Ja, und das kann man auch relativ leicht mit dem Seektide-Plugin, das man auch sich einfach im Chrome, in der Chrome-Extension runterladen kann, sehr leicht lösen oder beziehungsweise anschauen. Lösen kann man es dann auch nicht, lösen muss es dann der Webentwickler, aber da kann man...
Genau. Bei diesen Alt-Attributen, die hat man oft jetzt schon verwendet, so um ein paar Suchbegriffe unterzubringen, ne? Gibt es ja auch mehrere, glaube ich. Also, lieber Zuhörer, falls du nicht selber da im CMS herumgewerkelt hast, dass diese Alt-Attribute, die man hinterlegt, hinter einem grafischen Element, also in dem Fall ein Bild, Informationen. So wie in der Zeitung vielleicht steht, von links nach rechts, da sind die und die Leute drauf, wird da stehen, ein Computer mit prägenerierten Bild, keine Ahnung was halt drauf ist. Aber da gibt es ja immer schon mehrere Stufen, oder? Wie ist das da?
Na, Stufen gibt es nicht. Es gibt jetzt zum Beispiel in einem CMS, wenn wir jetzt zum Beispiel WordPress nehmen, es gibt den Bildtitel natürlich, dann gibt es den Dateinamen und es gibt dann Beschreibung und Beschriftung, aber es gibt immer nur ein Alt-Attribut sozusagen. Ach so. Alt-Attribut ist ein Alternativtext, der zum Beispiel auch, man kennt das eher als jetzt, sage ich mal, Mensch ohne Screenreader, früher aus den alten E-Mail-Zeiten, wenn die Bilder nicht funktioniert haben zum Runterladen und so, dann hat man da oft dieses Symbol bekommen und dann stand da das Alt-Attribut da sozusagen, soll die Information vom Bild ersetzen sozusagen. Also, aber was du, ich nehme an, du meinst das oder mit Beschreibung, Bildtitel und Beschreibung.
Genau, ja.
Genau.
Also es gibt ein Attribut und das muss das Bild genau inhaltlich beschreiben.
Genau, die Screenreader gehen voll und ganz auf dieses Alt-Attribut.
Okay, genau. Okay.
Was da gleich vielleicht ganz gut dazu passt, und das ist jetzt in der Kommunikation, man kennt solche Texte, so Handlungsaufforderung, klicken Sie doch auf den roten Button. Natürlich jetzt total super, wenn man eine Sehbehinderung hat, dann funktioniert das nicht allzu gut vielleicht. Das heißt, man muss sich auch angewöhnen, nicht mehr über Farben zu kommunizieren. Und es war ja eine Zeit lang sehr lange Best Practice, man soll dem Kunden genau sagen, was er machen soll, er soll auf den gelben Button drücken, auf den roten, auf den grünen. Man hat aber da auf diese 10% vergessen, sozusagen, und es hat natürlich für sehr viele funktioniert, aber noch besser funktioniert, wenn man klarer sagt, also wo man hinklicken. Zum Beispiel direkt auf den Button unter diesem Abschnitt oder so irgendwie. Ja, also dann, oder auf den Button, wo das und das draufsteht. Ja. Macht es natürlich etwas schwieriger, aber ist anders. In die gleiche Kerbe schlägt das Ganze beim Video oder beim Podcast. Ja. Nämlich für Hörbeeinträchtigte oder für Sehbeeinträchtigte. Zum Beispiel bringt es einem Hörbeeinträchtigten relativ wenig, ich schaue mir eine Kochsendung an oder ich schaue mir ein Kochvideo an und die Gradeinstellung kommuniziere ich darüber, dass man im Video sieht, welche Grade eingestellt wurden zum Backen.
Ja.
Das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Das heißt, man müsste mehrere Untertitelspuren zum Beispiel hinzufügen, wenn man das ganz, ganz sauber machen will. Oder gleich mitbedenken, dass man das gleich in den Text reinschreibt, in die Transkription.
Okay, also stelle Temperatur auf 100 Grad und nicht nur im
Genau,
Video zeigen.
genau.
Okay.
Und umgekehrt natürlich. Also wenn man jetzt sagt, wir haben jemanden, der hörbeeinträchtigt ist, dass es auch im Untertitel steht, sozusagen.
Ja, okay.
Genau.
Ja, viel zu bedenken. Halleluja. Okay.
Ja, bei den wichtigsten Punkten, die ich mir rauspicke, sind wir schon fast durch. Sehr viele Seiten haben PDFs, das will ich noch loswerden, dann sind wir mit den technischen Sachen, wo ich sage, damit erschlägt man mal das meiste. Ja.
Ja.
PDFs sollten auch barrierefrei gestaltet sein, wenn man denn die über zum Beispiel den Webshop herunterladen kann.
Also der Download dann oder diese
Genau.
Freebies betrifft ja genauso das Gleiche, oder? Die
Genau,
beliebten,
genau.
ich zeige dir wie Freebies in einem
Genau,
PDF.
genau. Ja. Also diese PDFs, genau. Also auch das muss mit dem Screenreader quasi bedienbar sein und sollte auch über Pfeilnavigation und so, also all das, was wir vorher bei der Website besprochen haben, auch hier Semantik und so weiter. Klingt jetzt kompliziert, ist jetzt aber nicht so kompliziert, wenn man weiß, dass Microsoft Word das zum Beispiel automatisch macht. Wenn man viele Firmen erstellen einfach ihre PDFs zum Beispiel Microsoft Word. Wenn man jetzt statt einfach nur die Gestaltung in Word anzugeben, einfach wirklich dieses Überschriftenformat macht und dann auf Exportieren geht, dann wird das mit exportiert sozusagen. Wer den Acrobat Reader verwendet, auch da geht das und man kann das sogar testen lassen, so drinnen. Auch Microsoft Word in der neuesten Version hat schon eine Barrierefreiheitsfunktion, wo man auf Überprüfen drücken kann, auf Barrierefreiheit. Also auch das geht schon, dass man das Dokument quasi schon direkt prüfen kann, ist sicherlich eine gute Funktion und sicherlich auch zukunftsfähig, weil man es einfach brauchen wird, wenn man da was machen will. Etwas schwieriger wird das mit der einfachen Sprache, das kennt man auch sehr, sehr stark. Ja. Das Problem ist im Deutschen, dass wir noch keinen Standard haben, der sagt, was eine einfache Sprache im Deutschen ist. Im Englischen gibt es bereits einen Standard, der hier definiert wurde, in der deutschen Sprache noch nicht. Also es gibt einen Entwurf eines DIN-Standards, aber der ist jetzt noch nicht da. Was man sagen kann, ist zum Beispiel so als Faustregel, keine Sätze, keine Schachtelsätze und so, Sätze unter 15 Wörtern Länge und solche Geschichten. Also eigentlich auch hier Werbetexte haben das immer schon relativ gut gekonnt, eigentlich relativ kurz und prägnant zu sagen und ohne große
Und
Schachteltexte.
Fremdwörter, Fachbegriffe, solche Dinge,
Ja,
oder?
genau, ja. Also man kann sich zum Beispiel auf den Bundeslandseiten in Österreich das sehr gut anschauen, soweit ich gesehen habe, haben wir hier alle schon einfache Sprache drinnen. Und ja, aber hier gibt es eben, hier fehlt der Standard. Und das ist sicher das Schwierigste, weil da natürlich kann es auch sein, dass hier vielleicht viel Manpower da ist. Wie gut ChatGPT und andere KIs das schon bereits können, ist schwer, ohne Norm schwer festzustellen, ob es dann der Norm entspricht, sozusagen. Können tun sie
Wenn es die
es.
da gibt. Ja, okay. Ja, ich werde Mistral gleich mal befragen. Mein Lieblings-Chatbot, ich schaue Mistral. Mal schauen, wie
Ja.
gut die das kann. Oder ich sage mal, ist ja Katze. Die Katze.
Genau, genau.
Das, ja, sehr gut, hätte ich jetzt schon was gesagt. Na, gut, natürlich für die Betroffenen. Ja, ganz schöner Stapel Arbeit für die, die es umsetzen müssen.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.